Rollenhörspiel.de präsentiert Der Gott aus Glas. Eine eigenständige High-Fantasy-Story in der Welt von Tyr. Erzählt von Marott. Musik hergestellt mit Suno. Gute Unterhaltung. Solum zwängte sich durch den engen Riss in die Kristallhöhle hinein und wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Es roch vermodert, verfault und tot. Er entzündete eine Fackel und blickte sich um. Dort waren verdorrte Baumstämme, ein lehmartiger, rissiger Boden, der einst feucht und sumpfig gewesen sein musste, Büsche und Wurzeln, verdorrt, vermodert, teilweise schimmlig. Hier und da war noch Feuchtigkeit übrig. Solom seufzte. Der Fürfael war tot. Die Magie war aus diesem Ort gewichen und die Natur spross nicht mehr. Hier gab es nichts zu essen. Hier gab es keinen Zauber mehr. Vielleicht würde man hier nicht wahnsinnig werden, aber man würde auch nichts finden, das den Aufenthalt lohnte. Er fluchte. Das war schon der dritte in einem Mondumlauf. Es kam immer häufiger vor, dass die Orte, die tausende Jahre lang beständig unter der dicken Glasschicht des gläsernen Kontinentes gesprossen und gewuchert waren, nun verdorrten und vergingen. Und es schien so, als gäbe es immer weniger Nahrungsquellen für den Stamm. Sie waren sowieso schon schwer zu finden. Aber so? Solom seufzte. Nicht zum ersten Mal vermisste er seine Cousine, die mehr wie eine Schwester gewesen war. Atama war ihr Name gewesen und vor 20 Jahren war sie fortgegangen, zusammen mit seinem Vater und dann nie wiedergekommen. Ihr Vater war zurückgekehrt und wieder fortgegangen und wieder zurückgekehrt und wieder fortgegangen. Es hielt ihn nie lange beim Stamm. Und so war es Solom, der alles zusammenhielt und den Stamm durch die gläserne Wüste führte. Und er konnte einfach keinen intakten Fürfael finden. Früher mit Atama war es leicht gewesen. Sie hatte ein Gespür dafür gehabt, wo sich die Orte befanden, und sie hatte grenzenlos sich darin aufhalten können. Aber es half ja nichts. Seine Cousine war lange fort. Auf seinen Vater konnte man sich nicht verlassen. Er drehte sich um und verließ den Fürfael, wo draußen das magere Häufchen hoffnungsvoll wartete. Er schüttelte betrübt den Kopf. Sie waren vielleicht noch 20 und sie wurden jedes Jahr weniger. Sein jüngerer Bruder Marset war schon seit Jahren fort, an die Küste gegangen, um dort Seefahrer zu werden und ein großer Held, wie er geprahlt hatte, genau wie sein Vater. Solom spuckte aus bei dem Gedanken. Dann lächelte er, als er seine Schwester neben ihrem Mann stehen sah. Sie warteten alle auf seine Entscheidung. Sarah würde dem Stamm immer treu sein. Um ihren Hals trug sie eine getrocknete, in Glas gefasste Blüte. Das letzte Geschenk ihrer Cousine. Zwei Kinder hingen an ihrem Federgewand, das vor der Sonne schützte, ohne zu heiß zu werden, und das traditionelle Kleidungsstück der Wüstennomaden war. Hungrig, müde, mit ängstlichen Augen. Erneut war Solom froh, dass er weder Kind noch Weib hatte. Es war ihm nie vergönnt gewesen. Sein Samen schien nicht fruchtbar. Er hatte es reichlich probiert, aber es lange aufgegeben und lag nun auch nicht mehr mit den Frauen. Seine Aufgabe war es, den Stamm zu beschützen, wenn er sonst nichts anderes zustande brachte. Er verdrängte diesen Gedanken, konzentrierte sich auf das Wesentliche. Sie mussten unbedingt einen Fürfael finden. Einen, der offen war und nicht vertrocknet. Wir müssen weiter. Dieser Ort wird uns nicht nähern, sagte er laut, und alle nickten mit den Köpfen. Schnell kam der Stamm in Bewegung. Sie fingen die bunten Reitvögel wieder ein, deren Federn auch das Material für ihre Kleidung bot, und spannten sie vor die festbepackten Schlitten. Sie hatten noch etwas Nahrung und genug Wasser. Wasserstellen fand man häufiger, aber lange würden sie nicht mehr durchhalten. Solom blickte zum Himmel. Sie hatten den Tag über in den Federzelten verbracht, abgeschottet von der Sonne. Nun wurde es immer dunkler und es war Zeit aufzubrechen. Das Sternenlicht und der Mond würden über den gläsernen Hügeln und den kristallenen Bergen reflektieren, und es würde hell genug sein, um die Reise über die flache Landschaft, die sich hier erstreckte, gefahrlos zu tätigen. Zumindest dann, wenn man sich so gut auskannte wie die Nomaden. Und so zogen sie weiter, auf der Suche nach einem Ort, der ihnen Schutz und Nahrung bieten würde. Eine Woche später wuchs die Verzweiflung an. Sie hatten noch immer kein Firfael gefunden, was sie hätte ernähren können. Und die Vorräte schwanden. Solom verstand es nicht. Warum war dieses Gebiet so ausgedörrt? Sie waren vor Jahren immer mal wieder hier gewesen und hatten noch immer das eine oder andere Firfael gefunden. Aber jetzt? All die Löcher, an die er sich noch erinnerte, waren zu oder verdorrt. Als wäre die Magie aus den Kristallen verschwunden, als wäre der Zauber, der dies alles möglich machte, was auch immer es war, nicht mehr da. Die Schlitten fuhren durch die Dunkelheit. Der letzte Tag war fürchterlich heiß gewesen. Selbst die Zelte hatten die Hitze kaum zurückgehalten. Die Federn der Vögel konnten noch jedes Licht reflektieren und die Wärme draußen halten, aber an manchen Tagen, wenn es draußen so heiß war, dass der Himmel kochte, waren selbst die Zelte nicht ausreichend. Vielleicht mussten sie doch an die Küste. Vielleicht war es besser, wie so viele der anderen Stämme, für eine Weile am Meer sesshaft zu werden. Aber das war nicht ihre Lebensweise. Und dort würden sie den Elfen oder anderen Feinden begegnen. Dort gab es Städte, nach deren Regeln wollten sie nicht spielen. Sie waren die Nomaden von Quell. Seit Jahrtausenden zogen sie durch diese Wüste. Seit Jahrtausenden überlebten sie. Da, plötzlich ein Leuchten am Himmel. Solom fuhr herum und blickte in die Richtung. Da schimmerte etwas. Hinter einem gläsernen Hügel leuchtete etwas auf und das Licht reflektierte über die spiegelglatte Landschaft. Die anderen hatten das auch gesehen, riefen aufgeregt. Der Schlitten ihrer Schwester kam neben seinem zum Stehen. Sie blickte ihn an. »Was ist das?« Solom schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht, aber ich werde es mir anschauen.« Er stieg vom Schlitten, machte einen der Vögel davon ab und legte ihm ein Tuch über den Rücken. Dann bestieg er ihn. Zwei weitere Männer, einer davon der Mann Saras, folgten ihm. Zu dritt ritten sie los. Der Stamm wartete, die Schlitten weiterhin fluchtbereit. Die zweibeinigen, bunten, nicht flugfähigen Vögel rannten über die gläserne Landschaft in einer Geschwindigkeit, wie es kein anderes Tier vermochte. Es war ein Rausch, auf so einem kräftigen, starken, wundervollen Tier zu sitzen und den Wind im Gesicht zu spüren und die Freiheit zu schmecken. Nein, dieses Leben aufzugeben war keine Option. Dieses Leben hinter sich zu lassen, um in einem Fischerdorf vor sich hin zu vegetieren, wäre schlimmer als der Tod. Bald waren sie auf der Hügelkette, die aus kristallenen Zacken bestand, und blickten auf die andere Seite, wo sich ihnen ein sonderbares Schauspiel offenbarte. Da war ein kleines, gläsernes Tal, in dessen Mitte man klar einen Eingang in einen Firfael erkennen konnte. Der war jedoch nicht wie gewöhnlich klein und natürlich entstanden, sondern es schien, als hätte jemand das Glas aufgerissen. Ein riesiges Loch mit Ecken und Kanten und Rissen, die in alle Richtungen führten, klaffte wie eine Wunde im Hals eines Tieres in der verglasten Landschaft. Und nun sah man auch, woher das Licht kam, denn ein grünlicher Schimmer umgab das ganze Tal und bildete eine Art Kuppel um den Vierpfeileingang herum. Im Inneren standen mehrere Personen. Sie hatten Solom noch nicht gesehen. Er hob hastig die Hand und die anderen kamen zum Stehen. Schnell duckten sie sich, drückten ihre Vögel hinter Glaszacken und lehnten sich selbst daran. Vorsichtig lugten sie noch einmal in das Tal hinein. Das grüne Licht erhellte die Landschaft gut und so konnte man, wenn man etwas genauer hinblickte, gut erkennen, was dort vor sich ging. Da waren Männer, mindestens 6, vielleicht auch 8, die um den Eingang des Vierpfeils herumstanden. Sie waren bewaffnet und hatten Rüstung. Und es waren, da war Solom sicher, keine Nomaden. Sie hatten Lederkleidung an, was in dieser Landschaft ein Wahnsinn war. Und die Zelte, die er nach einer Weile etwas abseits erkannte, waren nicht mit Vogelfedern bedeckt, sondern mit Leinentüchern. Sie mussten Reisende aus dem Norden, von der Küste gewälzt sein. Immer mal wieder verirrten sich solche in die Wüste. Manche, weil sie durchqueren wollten, es aber nicht für nötig hielten, sich einem Nomadenstamm anzuschließen, der sich die Durchreise durch die Wüste teuer bezahlen ließ. Andere glaubten, in den Vierpfeils Schätze und Reichtümer zu finden. Sie alle fanden auf kurz oder lang den Tod. Aber diese dort schienen etwas mitgebracht zu haben, was die Situation von Grund auf änderte. Magie. Solom wusste, was Magie war und dass es sie überall auf der Welt gab. Eine alles umfassende Macht, die Wunder vollbringen konnte, die von den Naturgöttern, aber auch den Elfen genutzt wurde, um alles andere zu unterjochen. Es hieß, es gab auch Menschen, die diese Kräfte, diese Fähigkeiten besaßen. Er war sich ziemlich sicher, dass seine Cousine so jemand gewesen war, dass in ihr mächtige Zauberkräfte geschlummert hatten, was vieles erklärt hatte, warum sie die Vierpfeils gefunden hatte, warum sie in ihnen hatte bleiben können, ohne wahnsinnig zu werden. Und er war sich auch sicher, dass sein Vater diese Kräfte in sich hatte, denn er alterte nicht, sah noch immer aus, als wäre er 25 oder 30. Was Solom, der nun älter aussah als sein eigener Vater, immer wieder frustrierte, wenn er ihn aufs Neue sah. Aber dies waren alberne Fähigkeiten gegen das, zu was die Elfen von Tyr weit im Norden auf einem Kontinent über einem Meer zu tun imstande waren. Es gab die finstersten Geschichten über sie, über Zauber wirkende, die ganze Städte in Schutt und Asche legen konnten, über Flüche, die ganze Generationen mit Krankheiten belegten, und über die Türme. Die Türme, die alle Macht der Welt bündelten und den Elfen eine schon über 4000 Jahre währende Herrschaft sicherte. Aber hier, in Quell, in der Glaswüste, gab es keine Magie. Selbst die mächtigsten Zauberwirkenden konnten hier ihre Macht nicht entfalten. Das wusste jeder. Das war der Grund, warum es auf dem Kontinent Quell keine schwarzen Türme der Elfen gab und keine elfischen Armeen, warum es 1-2 Außenposten der Elfen an der Küste gab, aber sonst nichts. Die Glasstürme, die gläsernen Berge selbst, die verspiegelten Ebenen, sie schienen die Magie fernzuhalten, abzuhalten. Zumindest war es jahrtausende lang so gewesen. Aber die Welt änderte sich, die Wüste änderte sich. Vor 20 Jahren hatte es einen sonderbaren Klang gegeben, den alle in der Wüste und vielleicht noch woanders, Solom wusste es nicht, gehört hatten. Aber wohin man auch kam, die Leute berichteten davon. Am nächsten Tag war seine Schwester, seine Cousine, verschwunden. Er wusste nicht, ob das zusammenhing. Er vermutete es aber. Denn sein Vater und sie waren gegangen und was immer sein Vater machte, es hatte immer eine schreckliche Bewandtnis. Und nur ein paar Jahre später waren die ersten magisch Begabten aufgefallen. In den Stämmen, aber auch in den Städten und überall sonst in der Wüste Quell. Menschen, die magische Fähigkeiten zeigten, die sich unsichtbar machen konnten oder Licht ins Dunkle bringen, oder mit ihren bloßen Händen Eis erschaffen konnten. Es waren nicht viele. Von tausenden Menschen, die man traf, war es vielleicht einer oder eine. Aber sie kam vor. Und die Magie, sie wirkte mit einem Mal in Quell. Nicht so machtvoll, nicht so umfassend wie die Magie der Elfen, von denen alle erzählten. Aber sie war da. Und dieses grüne Licht, das sich im Tal ausbreitete und alles umschloss, war nichts anderes als Magie. Da war sich Solom sicher. »Was machen wir jetzt?« fragte Saras Mann Isaac. Und Solom blickte zu ihm. »Ich weiß nicht. Wir könnten uns vorstellen, mit ihnen sprechen. Sie scheinen diesen Pfiffael geöffnet zu haben oder erweitert. Ich weiß es nicht. Vielleicht geben sie uns Nahrung. Es ist üblich, in der Wüste zu teilen«, sagte er überflüssigerweise eines der Gebote auf. Aber Isaac wandte sofort ein. »Das sind Fremde. Die sind nicht von hier. Die kennen unsere Gepflogenheiten nicht. Ich denke nicht, dass sie sich an diese Regel halten werden.« Solom seufzte. Wahrscheinlich hatte sein Freund recht. Und doch, sie hatten keine Wahl, als es zu riskieren. Er blickte zum dritten Mann, einem jungen Burschen namens Halek. »Reite zu den anderen. Sage, dass sie warten sollen. Isaac und ich reden mit den Leuten.« Und so wurde es getan. Solom und Isaac gingen langsam den Hang hinunter. Der Glasstaub knirschte unter ihren Stiefeln. Kaum waren sie nahe des grünen Lichtes, da hörten sie einen Ruf. »Halt! Nicht weiter!« Und schnell waren zwei der Soldaten bei ihnen. Sie blieben im Inneren des Lichtkreises vor ihnen stehen. Es waren vierschrötige Gesellen mit ledernen Rüstungen, offensichtlich Krieger. Sie hatten die hellere Haut der Küstenbewohner und narbenbesetzte Gesichter. Ihre Bärte waren buschig und ungepflegt. Solom runzelte die Stirn, sagte aber nichts. »Ashanan, Fremde, wir sind Wüstennomaden vom Stamm der Sarifa. Ich bin Solom, der Stammesvorsteher. Ich grüße euch und ich gestatte euch, durch unser Gebiet zu reisen.« Die Männer blickten ihn an, dann einander, dann wieder ihn.
»Ha, das ist ja nett von dir. Wir brauchen deine Erlaubnis nicht. Verschwende.«
Solom blickte zu Isaac, seufzte. Natürlich hatte sein Freund recht gehabt. Diese Leute kannten die alten Regeln und Gesetze nicht. Sie lebten nicht nach ihnen. Dennoch versuchte er es erneut. Die Stämme bereisen seit tausenden von Jahren die Wüste. Jeder Stamm hat ein eigenes Gebiet, es sind weite Gebiete. Es ist nicht verboten, sie zu durchreisen und oft wechseln sie auch. Aber wenn man das Gebiet eines Stammes durchquert, dann bittet man bei der ersten Gelegenheit um Erlaubnis. Ich weiß, ihr kennt unsere Gepflogenheiten nicht. Deshalb möchte ich sie euch ohne zu fragen gewähren.
Ach ja. Na gut, ja, dann vielen Dank.
Dennoch habe ich eine Frage. Der Pfiffael dort, was ist mit ihm geschehen?
Du meinst die Höhle mit der sonderbaren Buschlandschaft darin? Der Eingang war nicht groß genug. Nur eine Maus hätte hineingepasst. Unser Herr hat ihn geöffnet. Und jetzt durchkämmen wir ihn nach Schätzen. Und der Herr erholt sich darin.
Solom horchte auf. Also waren es Schatzräuber. Das innere Quells war seit tausenden von Jahren verglast. Und niemand wusste, was davor hier gewesen war. Aber ja, in manchen Pfiffaels konnte man Schätze finden. Diamanten, Gold, manchmal sogar Überreste von Städten. Nun von der Natur überwuchert. Aber diese seltenen Orte zu durchkämmen und die Schätze zu bergen, war praktisch unmöglich, weil man vorher wahnsinnig würde. Aber der Mann hatte etwas gesagt, was ihn aufhorchen ließ.
»Euer Herr ist da drin? Wie lange schon?«
Er ist gestern vor dem Sonnenaufgang hineingegangen und, ja, 2 Tage, würde ich sagen.«
»2 Tage? Und er ist nicht?«
Und da dämmerte es ihm. Natürlich, das Licht, die Unnötigkeit, vernünftige Ausrüstung mitzunehmen, die sonderbaren Zelte und die Abwesenheit von Nomaden,
die ihnen halfen, hier zurechtzukommen, ließen nur einen Schluss zu. Aha, er ist ein Elf? Die Männer blickten einander schockiert an, dann fingen sie an zu lachen. Nein, natürlich nicht. Unser Herr, ein Elf, das ist ja was. Nein, mit den Elfen lassen wir uns nicht ein. Wir sind ja nicht wahnsinnig, sie würden uns alle töten. Natürlich nicht, nein. Unser Herr ist ein Zauberer, ein Mächtiger noch dazu.
Solom öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber dann schüttelte er nur den Kopf.
Ich verstehe. Und er hat die Gabe, in den Fürfels zu bleiben?
Selbstverständlich. Der Zauber dieser Orte kann ihn nicht schrecken.
Könnte ich mit ihm sprechen? Ich habe eine Bitte.
Mit ihm sprechen?
Ich weiß nicht. Es wäre besser, ihr verschwindet einfach. Unser Stamm, wir suchen seit Wochen nach Nahrung. Die Firfael sind alle verdorrt. Wenn es in diesem Firfael noch Nahrung gibt, dann bitten wir euch inständig, sie mit uns zu teilen. So wie es. Und er merkte selbst, dass das, was er nun sagen würde, auf taube Ohren stoßen würde.
So wie es braucht ist in diesem Land.
Aber die Männer lachten nicht wieder. Blickten sich erneut an, dann hustete der eine.
Na gut, es kann ja nicht schaden.
Der da bleibt hier. Du kannst hindurchkommen. Aber warte. Und er zog ein Amulett aus einer Tasche hervor, das er an das Licht hielt. Genau an dieser Stelle teilte sich der Lichtvorhang und bot eine kleine Öffnung, durch die Solom hindurch konnte. Er zögerte nicht und folgte dem Mann zügig in Richtung Firfael. Am Eingang blieb er stehen und betrachtete entgeistert das Loch. Es wirkte wie aufgerissen. Bruchlinien zogen sich überall durch das Glas und kantige, scharfe Splitter und Zacken schauten aus der Öffnung heraus. Dieses Glas war ganz offensichtlich mit Gewalt aufgebrochen worden.
Ein Sakrileg, ein Verbrechen an der Wüste.
Solom hielt den Atem an. Der Mann indes trat in die Höhle ein und rief, »Ha, ha, da ist einer von so einem Wüstenstamm, der mit euch sprechen will.« Es dauerte eine Weile, und Solom meinte schon, der Herr würde ihn nicht empfangen, aber dann hörte er Schritte auf dem gläsernen Boden, und kurze Zeit später stand da ein Mann. Er war vielleicht 50, mit einem schwarz-grauen Bart und einer langen schwarz-grauen Mähne, die zu einem Zopf geflochten war. Er trug eine weite, rote Robe mit allerlei Verzierungen, die für die Glaswüste viel zu dick und schwer erschien. Der Mann musterte Solom beim auf ihn zugehen und grüßte ihn dann mit dem Gruß der Wüste.
Ashanan, Sohn des Glases, welch eine Freude, Menschen hier in der Einöde zu treffen. Wie kann ich dir helfen?
Ich danke euch, dass ihr mich empfangt, Zaubermeister. Ich habe euren Männern schon gesagt, dass wir euch den Durchgang durch unser Gebiet erlauben. Der Zauberer lächelte auf eine Weise, von der Solom nicht wusste, ob es aufrichtig oder höhnisch war.
Ich danke dir, Wüstensohn.
Und außerdem habe ich eine Bitte. Seit Wochen treffen wir keine Firfael mehr an, aus denen wir Nahrung ziehen können. Unser Stamm erhungert. So etwas ist uns noch nie geschehen. Es ist wie ein Fluch. Und nun sehen wir, dass ihr diesen Ort geöffnet habt. Es ist, ihr müsst wissen, es ist nicht Brauch, so etwas zu tun. Die Wüste, sie öffnet sich oder sie tut es nicht. Aber wenn der Firfael nun schon offen ist, da frage ich mich, ob wir von der Nahrung, die sich in ihm befindet, etwas sammeln können. Der Zauberer hatte ihm zugehört und ihn nicht unterbrochen, und dann runzelte er die Stirn.
Ein Sakrileg ist es, sagst du, das ich begangen habe? Das wusste ich nicht. Da war eine kleine Öffnung, nicht groß genug, um hineinzugehen, aber ich hielt ihn für offen. Ich habe ein bisschen nachgeholfen. Meine Männer hatten Hunger und Durst. Hier gab es Wasser und Nahrung. Wir wollten eure Gebräuche in keinem Fall missachten.
Solom atmete erleichtert aus. Die Reaktion des Zauberers zeigte ihm, dass es kein reiner böser Mann war, keiner der Elfen, dass man von ihm vielleicht Hilfe erwarten konnte. Und tatsächlich, der Mann nickte dann.
Ich fürchte, es ist nicht mehr viel da, vieles ist schon verdorrt, aber ja, natürlich. Du und deine Leute können so viel sammeln, wie ihr es schafft, aber seid vorsichtig. Zu lange dürft ihr nicht drin sein. Ich denke, das größte Übel des Zaubers ist gebrochen und ihr werdet nicht so schnell wahnsinnig werden. Nehmt, was ihr tragen könnt.
Wirklich, Herr? Ihr erlaubt es uns?
Selbstverständlich. Ich habe keinen Grund, euch zu schaden. Aber beeilt euch. Ich will meine Rast fortsetzen.
Solom wusste nicht, was der Mann damit meinte, aber es war ihm auch egal, denn sie waren gerettet. Er verbeugte sich tief vor dem Zauberer und eilte dann sofort zurück zu Isaac und mit ihm zusammen zum Stamm. Eilig bereitete man Säcke vor und zusammen eilten sie über die Hänge und schließlich mit der Erlaubnis des Zauberers in den Firfael hinein. Doch was er dort sah, erschreckte Solom zutiefst. Es erstreckte sich eine weite Busch- und Graslandschaft in der Höhle, die abwärts führte und kein Ende nahm. Soweit war das normal. Tief unter dem Glas verbargen sich die sonderbarsten Landschaften, reich von Natur, seit Tausenden von Jahren konserviert als letzte Zeugen einer Welt, die nicht mehr war. Aber dieses Gras war verdorrt. Die Büsche hatten Blätter verloren. Die Früchte, die eigentlich überall bunt und saftig von den Sträuchern hätten hängen müssen, wirkten vertrocknet und schrumpelig. Ein paar Meter von ihm entfernt lag ein Hase im Gras, tot, verwest. Solom schaute zu dem Zauberer, der ein paar Meter weiter an einer Glaswand saß, auf einem Stuhl und ihnen zuschaute.
Was ist hier geschehen?
Oh, das. Ja, das tut mir sehr leid. Es ist eine Nebenerscheinung meines Rituals, fürchte ich. Aber es ist nötig, damit ich meine Zaubersteine aufladen kann. Er zeigte auf einen Sack mit sonderbaren, bunten Steinen darin. Sie glühten leicht.
Solom verstand nicht.
Starrte auf die Steine, dann zum Zauberer.
Was meint ihr damit?
Und dann begriff er.
Ein Ritual?
Ihr tut es? Und er zeigte mit der Hand auf die verdorrende Landschaft.
Der Zauberer zuckte mit den Schultern.
Es ist der einzige Weg, die Magie in die Steine zu lenken. Dabei verdorrt auch die Landschaft. Ich weiß nicht warum.
Es tut mir sehr leid.
Aber das heißt, ihr wart das? Auch bei den anderen Höhlen?
Ich weiß nicht, wo ihr langgegangen seid, aber möglicherweise schon.
Ich sehe, dass dich das bekümmert. Wahrscheinlich ein weiteres Sakrileg gegen euer Volk.
Es tut mir sehr leid.
Ich kann euch bezahlen. Ich kann euch Gold geben und Ähnliches, damit ihr euch in den Städten Nahrung kaufen könnt.
Solom starrte ihn entgeistert an.
Ihr reist durch die Wüste und verdorrt die Verfails? Warum?
Weißt du denn nicht, wie viel wert diese Steine sind? Die Elfen kaufen sie uns ab. Sie wissen natürlich nicht, dass ich ein Zauberer bin. Sonst würden sie mich jagen und fangen und in ihre Türme sperren. Aber wenn meine Unterhändler ihnen die Steine verkaufen, zahlen sie gute Preise.
Gute Preise?
Für diese, für eingeschlossene Magie, wüssten man.
Solom war völlig erschüttert. Das war das größte und schlimmste Sakrileg, von dem er je gehört hatte. Die Firfaels auszudorren, um ihre Magie zu sammeln. Wie war das überhaupt möglich? Wie konnte der Mann dies überhaupt tun? Wie?
Dann schluckte er.
Er sah die Soldaten am Eingang des Firfaels und ahnte, dass sie eingreifen würden, wenn er den Mann attackierte. Plötzlich fragte er sich, was sein Vater jetzt tun würde. Eigentlich stellte sich diese Frage nicht, weil es war vollständig klar. Sein Vater würde sein Schwert ziehen und den Zauberer und all seine Männer hier und jetzt töten. Er würde keine Fragen stellen, er würde es nicht ankündigen, er würde es einfach tun. Und es würde nichts auf der Welt geben, was ihn davon abhalten könnte. weil niemand seinen Vater von irgendetwas abhalten konnte. Aber er war nicht dieser Mann. Er war kein Held. Er war nicht Torus. Er war Sollum. Ein einfacher Stammeshüter. Ein guter, treuer Mann, der sein Volk nicht immer dann verließ, wenn es ihm gerade gefiel, sondern der da blieb und das Richtige tat. Das tat, was getan werden musste. Und so schluckte er seine Wut hinunter, blickte den Zauberer, der nicht einmal richtig zu verstehen schien, was er hier tat, mit einem stoischen Blick an und nickte dann.
Ich verstehe.
Wir sammeln so viel Früchte und Pilze, wie wir finden können. Vielen Dank. Dann gab er ein paar Kommandos und sie machten sich ans Werk. Es war nicht ganz so schlimm, wie er ursprünglich gedacht hatte. Im hinteren Bereich des Pfeffaels gab es noch genug Beeren und sie konnten sogar ein paar Hasen, die noch lebten, jagen. Und Pilze gab es auch. Sie gruben Wurzeln aus und sammelten so viel sie konnten. Normalerweise mussten sie sich beeilen, weil der Wahnsinn schon nach einer kurzen Weile einsetzte. Dann fing man an zu halluzinieren und hörte und sah wundersame Dinge. Man vergaß, wer man war. Und wenn man zu lange drin blieb, verlor man komplett und unwiderruflich den Verstand. Aber dieser Pfeffael war schwer beschädigt. Seine Magie war verbraucht. Und so dauerte es fast eine Stunde, bis Sollum die ersten Anzeichen des Wahnsinns an sich erkannte. Er begann zu sehen, wie die Schatten an den Wänden sich zu Gesichtern formten, wie sie ihn anblickten, wie sie ihm zuflüsterten. Und da wusste er, dass sie genug gesammelt hatten. Eilig gingen sie raus, bepackt mit großen Säcken von Nahrung und Wasser und allem, was sie brauchten. Auch Zweige und Grashalme und anderes Material, das man zum Flechten und Herstellen aller möglichen Alltagsgegenstände brauchen konnte, nahmen sie mit. Normalerweise war man sehr vorsichtig mit den Pfeffaels, versuchte sie nicht völlig auszubeuten, nahm nur das, was man brauchte, damit andere, wenn sie eines Tages hierher kämen, auch etwas davon hätten. Auch wollte man vielleicht eines Tages wieder zurückkehren, um erneut von diesem wunderbaren Geschenk des Glases zu profitieren. In einer Welt, in der der Himmel brennen konnte, in der Wasserquellen in tiefen Schächten zu finden waren und in der an der Oberfläche nichts wachsen konnte, war es wichtig, dass man schonend mit der Natur, die man hatte, umging. Das Leben aller hing davon ab. Aber dieser Ort würde sterben. Der Zauberer hatte ihn getötet. Nicht für die Ressourcen, nicht für das Obst und Gemüse, nicht für die Tiere, die sich hier drin verbargen, sondern einzig und allein für die Magie, die er daraus zu gewinnen schien. Und deswegen war es besser, so viel mitzunehmen, wie man konnte. Denn niemand würde jemals wieder davon profitieren. Mit klammem Herzen verließen sie den Pfeffael und hatten es eilig, so schnell wie möglich, den seltsamen glühenden Kreis dieses Zauberers zu verlassen. Hastig kletterten sie den Glashang hinauf zu ihren Vögeln und den Schlitten, wo die Kinder warteten. Sie beluden alles. Stumm, schweigend, keiner sprach, alle waren zu entsetzt von dem, was sie gesehen hatten, und fuhren dann los, so schnell, wie sie noch nie in einer Kolonne gefahren waren. Sie fuhren die ganze Nacht und noch weit in den Morgen hinein, bis es so heiß war, dass man es nicht mehr ertragen konnte. Dann bauten sie hastig die Zelte auf und vergruben sich in ihnen. Noch immer sprach niemand.
Doch Sollum träumte an diesem Tag. Er stand in einem Sturm. Um ihn herum peitschten die winzigen Scherbenstücke, die vom Wind aufgewühlt gefährliche Waffen wurden. Er war eingehüllt in sein Federgewand, darunter dickes Leder, doch er spürte noch immer die Stücke, die sich durch die Kleidung in sein Fleisch bohrten. Aber es scherte ihn nicht, denn dort, inmitten des Sturmes, sah er eine Gestalt. Sie rief nach ihm, und er folgte ihr. Er lief hinein, immer tiefer in den Sturm, immer tiefer in die Dunkelheit. Da war ein sonderbar bläuliches Glühen, und er folgte ihm noch weiter hinein. Da war eine Höhle. Der Sturm peitschte. Eine gewaltige Scherbe
flog ganz knapp an ihm vorbei. Er duckte sich in die Höhle hinein. Dunkel war's und so eng, dass er kriechen musste. »Hallo, hallo, hallo«, rief er, aber es kam keine Antwort. Und doch, dort hinten, sah er wieder das Leuchten. Und er krabbelte weiter durch den Glasstaub der Jahrtausende. Er kroch schließlich auf dem Bauch, weil es zu niedrig war, um auf den Knien zu gehen, zog sich weiter, immer weiter voran, Stück für Stück, und dann fiel er. Fiel plötzlich herab, als wäre unter ihm kein Boden mehr, rutschte Kopf vorwärts und landete hart auf kantigem Boden. Und dann stand sie über ihm, eine junge Frau mit feuerrotem Haar. Sie blickte ihn mit ihren grünen Augen an und er starrte zurück. Sie sagte etwas, das er nicht verstehen konnte, und ihre Augen blickten ihn traurig an. Und dann verwandelte sie sich plötzlich vor ihm. Die Farbe wich aus ihrem Haar und ihrem Körper, das Gesicht wurde starr, das Kleid wehte nicht mehr im schwachen Wind der Höhle, und es war, als wäre sie komplett zu Glas erstarrt. Er richtete sich langsam auf, ging auf die gläserne Frau zu, berührte sie an der Hand. Da zerfiel sie zu Glasstaub, der in alle Richtungen schoss, zu einer Wolke sich auftürmte, und in diesem Moment erst erkannte Solom, dass er nicht wirklich schlief. Er war wach. Er starrte die Wolke an, blickte sich hektisch um. Er spürte seinen Körper. Er spürte, dass dies kein Traum war. Er hielt sich die Hände an den Kopf. Er schrie: »Wo bin ich? Was ist hier los? Wie? Was?« und suchte verzweifelt nach einem Ausgang. Draußen hörte er den Sturm.
»Du musst ihn abwarten. Ich habe dich hierher gelockt, damit ich mit dir sprechen kann.«
Sein Kopf ruckte wieder herum und nun sah er aus der Wolke, aus der Glaswolke heraus, einen Fuchskopf ragen. Er war geformt aus Glassplittern und Wind. Solom konnte sich nicht mehr rühren, er konnte nicht mehr sprechen. Er starrte nur die Fuchsgestalt an, die vor ihm schwebte und ihn freundlich anschaute.
Wer bist du? Oh, ich habe viele Namen. Deine Schwester oder Cousine, müsste man eher sagen, nannte mich Golga. Aber das ist nur ein menschlicher Name für etwas, das schwer zu beschreiben ist.
Aber was bist du dann?
Oh, eine deutlich bessere Frage. Ich bin der Behüter dieses Ortes. Dieser Höhle? Nein, der Wüste Quell.
Bist du ein Gott?
Vielleicht könnte man es so nennen. Andere, dein Vater zum Beispiel, würden mich Geist nennen.
Du kennst meinen Vater und meine Cousine?
Ja, ich habe sie vor langer Zeit gekannt. Hör mir gut zu, Solom.
Und du kennst auch meinen Namen?
Ich kenne euch alle, die ihr meine Kinder seid. Ich beobachte euch. Ich beschütze euch. Und es wird Zeit, dass du mir dabei hilfst.
Dabei hilfst? Beim Beschützen? Aber das tue ich doch schon. Ich bin der Hüter meines Stammes.
Das weiß ich. Aber du hast das Blut deines Vaters in dir.
Ich bin nicht wie mein Vater. Ich bin überhaupt nicht wie mein Vater.
Oh, das denkst du wirklich?
Ich bin ein einfacher Mann. Ein einfacher Hüter meines Stammes, ein Bewahrer der alten Traditionen. Mehr bin ich nicht.
Oh, und genau deshalb brauche ich dich jetzt. Denn die Traditionen, sie sind in Gefahr. Du hast es selbst gesehen.
Und da dämmerte es Solom, von was das Wesen sprach.
Du sprichst von dem Pfiffael, der geschändet wurde.
Nicht nur einer, viele. Und sie stehlen mir meine Magie. Sie zerstören das Land und nehmen mir das, was mir zusteht. Wir müssen sie bestrafen.
Aber Herr oder Erhabener oder...
Und Solom wusste noch immer nicht, wie er das Wesen am besten ansprach.
Wir können nichts tun. Das sind bewaffnete Soldaten, erfahrene Krieger. Und dieser Zauberer, ich weiß nicht, welche Kräfte er besitzt, aber ich habe Geschichten gehört. Ich kann nichts tun gegen diese Leute. Solom, Solom, Solom. Immer hast du dich klein gemacht. Als deine Cousine noch da war, da warst du neidisch auf sie. Und selbst deinen kleinen Bruder hast du bewundert, weil er so mutig war und loszog, um ein eigenes Abenteuer zu erleben. Und du bist immer da geblieben und hast dich gefragt, warum du so ein Feigling bist. Aber Solom, du bist kein Feigling. Du bist ein großer Mann und du wirst Großes vollbringen. Man wird noch in 1000 Jahren deinen Namen sprechen. Nun, reiß dich zusammen. Um den Zauberer musst du dich nicht kümmern. Ich werde ihn in Schach halten. Es ist nur wichtig, dass er nicht getötet wird. Ich sorge dafür, dass er beschäftigt ist, bis ihr die anderen bezwungen habt.
Aber Herr, wie sollen wir das schaffen?
Kämpft mit all eurer Leidenschaft. Ihr seid mehr als die Söldner und ihr habt etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Oder willst du, dass dieses Land für immer verloren ist? Dass nie wieder ein Nomadenstamm durch diese Wüste ziehen kann? Solom schluckte und schüttelte zugleich den Kopf.
Nein, das will ich nicht. Nein, das kann ich nicht zulassen.
Ganz genau. Nun, der Sturm ist vorüber. Gehe zu deinen Leuten, erkläre ihnen, was ihr tun müsst. Sie werden dir glauben. Auch ihnen habe ich Träume geschickt.
Und dann war er fort. Solom brauchte eine ganze Weile, bis er wieder zu Sinnen kam. Dann robbte er sich erneut durch den Schacht und kam schließlich aus der Höhle heraus. Die Sonne ging gerade unter und er sah 40 Meter entfernt das Zeltlager. Die Gemeinschaft war schon wach und damit beschäftigt, ein großes Mahl zuzubereiten. Solom gesellte sich zu ihnen, setzte sich auf die lange Bank und aß. Und dann begann er zu erzählen. Und zu seiner großen Überraschung zweifelte niemand, nicht eine Person an, dass sein Erlebnis wirklich geschehen war. Ihnen allen war im Traum der Fuchs erschienen. Und sie alle waren bereit für die Wüste Quell, für den Gott des Windes und für die eigene Zukunft alles aufs Spiel zu setzen. Bis an die Zähne bewaffnet, kauerten sie hinter den Glasfelsen und blickten immer wieder hinunter ins Tal. Sie waren die ganze Nacht nur auf den Vögeln geritten und hatten die Schlitten, die Kinder und ein paar Alte zurückgelassen. Insgesamt waren sie jetzt zu 15, Männer und Frauen. Sie waren alle keine ausgebildeten Krieger. Ja, sie waren es gewohnt zu kämpfen, sich zu verteidigen, aber sie waren keine Soldaten. Aber sie hatten keine Wahl. Irgendwie würde es reichen müssen.
Ich denke, die vier, die sich schlafen gelegt haben, sie müssten mittlerweile eingeschlafen sein, sagte Sarah neben ihm. Und die anderen vier, sie patrouillieren dort im Kreis. Der Zauberer hat sich lange nicht blicken lassen. Ich denke, jetzt oder nie.
Solom nickte und blickte zur Sonne, die langsam über den gläsernen Hügeln aufging. Roter Schimmer reflektierte auf dem spiegelnden Grund und es sah aus, als glühe der Boden, als wäre der Untergrund die Sonne selbst, die strahlte und schimmerte und die ganze Welt mit sanftem rotem Licht erfüllte. Er liebte die Sonnenaufgänge. Es war das Schönste, was es gab. In der ganzen Welt, da war Solom überzeugt, er würde tausende Meilen laufen können und nichts sehen, das beeindruckender, das majestätischer, das göttlicher war. Er nickte.
Gut, sind alle in Position.
Sarah machte einige Signale mit einer Fahne und überall um das Tal herum bekam sie Antwort.
Wir sind bereit.
Solom griff seine Schwester am Revers, zog sie näher an sich.
Ich wünschte, Vater wäre da.
Sarah lächelte milde.
Ja, ich auch. Und Atama.
Aber ich fürchte, das ist etwas, das wir tun müssen.
Das hier ist unsere Aufgabe.
Solom nickte. Er wusste, dass sie recht hatte. Er schluckte,
blickte hinunter zum Tal, wo sich gerade einer der Wächter an einem Kristallzacken erleichterte, und blickte dann zum Himmel. Das Problem war, dass das grüne Licht, dieses Schutzschild des Magiers, noch immer eine Kuppel um das Tal zog. Solom wusste nicht, was passierte, wenn er hindurchgehen würde, aber er vermutete, dass es nichts Gutes war.
Herr des Windes, Beschützer der Wüste, wir brauchen nun deine Hilfe.
Und als Antwort kam plötzlich ein heftiger Wind auf. Seit Jahrtausenden hier umherliegende Glassplitter wurden in die Lüfte erhoben, formten sich zu einem Strudel, der sich ausbreitete, der in die Höhe stieg und dann in einem gewaltigen Hagelschlag auf das Schild niederprasselte. Grünes Licht leuchtete auf, wo die Scherben auf die Kuppel trafen, und immer wieder züngelten Blitze hin und her. Das Schild erbebte, die ganze Kuppel waberte, und dann mit einem Mal, als ein riesiges Stück Glas in es hineinkrachte, fiel die Kuppel in sich zusammen. Solom hob seine Fahne und rannte los. Der Rest des Stammes folgte ihm schreiend von allen Seiten. Sarah schoss einen Pfeil und traf den Urinierenden direkt in die Brust. Die Männer dort unten, sie schrien auf, zogen ihre Waffen. Im Zelt gab es hektische Bewegungen, aber da waren sie schon da, die Kinder des Glases, die Bewahrer der Wüste vom Stamm der Sarepha. Und mit wilder Entschlossenheit hieben, schlugen, stachen sie auf den Feind ein. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich die Söldner auf die Situation einstellen konnten, umringt von den keifenden, angreifenden Nomaden. Aber schnell war klar, dass diese Männer wussten, was sie taten. Sie wehrten die Schläge ab, und schnell wandelte sich der Überraschungsangriff zu einem erbitterten Hauen und Stechen, einem Hin und Her, einem wilden Kampf ums Überleben mitten im Glas, genau vor den Toren des aufgerissenen Pfeffaels. Solom schaffte es, einem der Männer seinen Säbel einmal über den Bauch zu ziehen. Blut spritzte, aber der Mann packte Solom, schlug ihm mehrfach ins Gesicht und war kurz davor, ihm sein Schwert in die Brust zu stechen, als Sarah von der Seite kam und dem Mann einen Speer in die Rippen bohrte. Überall hörte man Wut und Schmerzensschreie. Der Kampf war erbittert, brutal und ohne jede Gnade. Niemand sprach, niemand fragte, es gab nichts zu fragen. Es gab nur den Kampf, nur den Sieg oder den Tod. Und dann stürmte plötzlich aus der Höhle heraus der Zauberer. Mit wilder Miene schaute er sich um, hob die Hände, und aus seinen Fingern kam grünes Licht, formte sich zu Blitzen, die Isaac trafen, der auf ihn zugerannt war, und ihn zu Boden schleuderten. Sarah sah es und schrie, und auch sie rannte nun auf den Zauberer zu, und Solom wollte sie aufhalten, doch es war zu spät. Die junge Frau rannte auf den Mann zu, mit dem Speer in der Hand. Die grünen Blitze zuckten auf sie zu, bereit, sie wie ihren Mann zuvor niederzustrecken. Aber da leuchtete ein blaues Licht vor ihr auf. Die Blitze prallten daran ab. Und Solom konnte von der Seite sehen, dass die Blüte, die gläserne Blüte, die sie immer am Hals trug, angefangen hatte zu leuchten. Licht strömte davon hervor und bildete ein Schild, das die züngelnde Magie des Zauberers einfach ablenkte. Und dann war Sarah bei ihm. Wut in ihren Augen. Denn sie hatte gesehen, dass ihr Mann sich noch immer nicht rührte. Und sie vergaß, was Solom ihr gesagt hatte, was er ihr eindringlich eingeflüstert hatte, wovor er alle gewarnt hatte. Der Zauberer darf nicht sterben. Das hat mir der Windgeist ausdrücklich gesagt. Er darf nicht sterben. Und dann stach der Speer direkt in des Magiers Herz. Der Mann schrie auf, aus seinen Fingern züngelten Blitze in den Himmel, aber der Speer durchdrang ihn mühelos und man hörte sein erstauntes Japsen, Blut spritzte ihm aus dem Mund und dann ging er vom Speer rutschend zu Boden. »Nein! Nein, Sarah!« Solom rannte in die Richtung, aber ein anderer der Soldaten rammte ihm sein Schwert in die Seite und Solom schrie auf, ging ebenfalls zu Boden. Er drehte sich um, sah den Schlag des Feindes noch, konnte ihn gerade im letzten Moment parieren und trat dem Mann in die Weichteile. Der keuchte auf, taumelte zurück, und da griff ein anderer der Wüstenkinder, ein Stammesfreund, von der Seite an und rammte ihm den Speer in den Hals. Die restlichen Soldaten, sie schrien auf und rannten davon. Es waren nur noch drei am Leben. Und diese flohen nun jetzt in die gläserne Wüste hinein. Die Mittagssonne würde sie nicht verschonen. Solom rappelte sich langsam auf und ging in Richtung seiner Schwester, die den Zauberer schon hinter sich gelassen hatte und stattdessen bei ihrem Mann kniete, erbärmlich, jämmerlich wimmernd.
»Isaac! Isaac! Isaac!«
Aber es war klar zu erkennen, dass er tot war. Sein Leib war ganz bleich, der Mund weit aufgerissen, als habe er im letzten Moment fürchterliche Schmerzen gehabt. Da waren auch keine Augen mehr, sie waren verkohlt. Solom legte ihr die Hand auf den Rücken, streichelte sie sanft, und die junge Frau schluchzte entsetzt. Schnell war klar, dass Isaac nicht das einzige Opfer geblieben war. Insgesamt waren 6 Stammesmitglieder gestorben, und somit war ihr Stamm nun auf das absolute Minimum geschrumpft. Sie würden sich mit einem anderen vereinen müssen, um überleben zu können. Solom seufzte. Dann blickte er zum Zauberer. Langsam schritt er auf ihn zu, und als er über ihm stand, wusste er, dass der Mann tot war. Sarah hatte ihn durchbohrt. Er blickte zum Himmel, fragend, unsicher. Und dann tatsächlich war da etwas. Aus den Wolken formten sich Splitter und Wolkenmassen, Wind und Glas zusammen zu einem gewaltigen Fuchskopf. Sofort fielen die Wüstenkinder auf ihre Knie, drückten ihre Stirnen in das Glas hinein und begannen einen chaotischen, uralten Singsang in einer Sprache, den sie selbst kaum verstanden. Der Glaube der Wüste war nicht kompliziert. Man wusste, dass es die Geister der Erde und des Himmels gab, und man verehrte sie wie Götter. Man wusste, dass sie über die Menschen wachten und dass sie von ihnen etwas verlangten. Und man gab ihnen, was immer sie wollten. Man opferte ihnen, man betete an sie, man hoffte, dass sie dem Stamm ihren Segen geben würden. Doch nur selten erschien eine dieser Kreaturen. Immer mal wieder ging ein Mann oder eine Frau in die Wüste und kam dann zurück mit einer wilden Geschichte und allerlei Anweisungen. Dann wurden Feste gefeiert und Gebete abgehalten und alte Rituale. Dass ein Geschöpf von dieser Macht und Größe nun über ihnen aufstieg wie eine Rauchwolke, war etwas, wovon sie noch ihren Kindern und diese Kinder ihren Kindern und diese Kinder deren Kindern weitererzählen würden. Es war, wie der Fuchs gesagt hatte. Von dem, was heute geschehen war, würde man noch in 1000 Jahren in der Wüste Quell sprechen.
Ha, Wüstenfuchs, wir haben sie besiegt. Aber ich fürchte, wir haben deine Regeln nicht einhalten können. Es tut mir sehr leid, sagte Solom und starrte zu der Kreatur hinauf, die ihn mit ruhigen Augen anblickte.
Das Fuchswesen blickte dann zu Sarah, die neben ihrem Mann kniete, ganz versunken in ihre Trauer, aber er wusste, dass sie den Fuchs wahrnahm, dass sie ihn fürchtete.
Sie war es.
Der Fuchs bewegte seinen Leib und der gläserne, rauchige Kopf kam direkt vor Sarah zum Stehen. Über ihr prangte er. Die großen, glasigen Augen blickten sie durchdringend an.
Es tut mir leid, Herr. Meine Wut, sie war so groß. Ich dachte auch nicht, dass ich es schaffen würde. Ich dachte, ich sterbe. Ich sterbe mit meinem Mann im Kampf.
Ich verstehe.
Der Fuchs schien zu lächeln. Eine Pfote aus Glassplittern und Rauch senkte sich auf ihre Schulter. Drückte sie nicht, berührte sie nur sanft.
Ich erinnere mich an dich. Sie hat dich sehr geliebt.
Und Solom wusste, dass er von seiner Cousine, von Atama, sprach.
Weißt du, dass sie nicht tot ist? Sie lebt noch.
Sarah riss ihre Augen auf Basses Erstaunen, Ungläubigkeit spiegelte sich in ihrem Gesicht.
Sie lebt? Wo? Wo ist sie? Kannst du uns zu ihr führen?
Nein, nein, kleines Menschenkind, das kann ich nicht. Zu dem Ort, wo sie sich befindet, habe selbst ich keinen Zugang. Aber sie hat dir vor langer Zeit ein mächtiges Geschenk gemacht.
Und die Scherbenkralle deutete auf ihre Brust, wo noch immer die in Glas eingefasste Blüte hing.
Bewahre sie gut. Sie wird dein Volk schützen, wann immer ihr in Not seid.
Sarah schluckte und senkte den Kopf, nicht mehr fähig zu antworten. Die Berührung der Kreatur musste etwas in ihr ausgelöst haben. Ihr ganzer Körper zitterte. Dann ruckte der Kopf des Wesens wieder zu Solom und erblickte ihn mit glasigen Augen an.
Dieser schreckliche Mann hat dem Land großen Schaden zugefügt. Ich hätte es heilen können. Doch leider Gottes benötige ich dafür einen lebendigen Menschen mit magischem Blut.
Solom starrte den Fuchs entgeistert an. So sollte alles vorbei sein, so sollte dieses Land nun zugrunde gehen, weil ein gieriger Fremder sich genommen hatte, was ihm nicht zustand?
Aber Herr, was können wir tun? Es muss doch eine Möglichkeit geben, das Land wieder zu heilen, die Firfaels zurückzuholen.
Oh, wenn es nur jemanden gäbe, dessen Blut von magischem Erbe ist. Und der es freiwillig über das alte Land ergießt. Aber ich fürchte, es gibt niemanden hier, der das tun könnte.
Nein, wir haben keine Magier. Niemand von uns ist des Zauberns mächtig.
Solom blickte sehnsüchtig zur Blüte am Hals seiner Schwester.
Nur meine Cousine, sie hatte diese Kräfte. Sie und Mein Vater, er altert nicht. Er ist stärker als jeder Mann, den ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, welche Zauberkunst es ist, aber ich bin mir sicher, auch in seinem Blut weilt diese geheimnisvolle Kunst.
Ach ja?
Und der Fuchs wirkte ganz erstaunt, aber irgendetwas war sonderbar.
Tatsächlich. Ja, daran habe ich ja gar nicht gedacht.
Und er lächelte Solom liebevoll an. Solom war kein Krieger. Er war kein Held. Er war keiner, der Schlachten entscheiden oder Monster niederringen würde. Er war kein Abenteurer, kein Zauberer, kein Entdecker. Aber er war ein guter Mann, der immer genau das tat, was getan werden musste.
Ich verstehe.
Herr, meine Schwester hat Kinder. Und ich weiß, sie wird eine gute Anführerin für diesen Stamm sein.
Solom zitterte, als er sprach. Ich habe niemanden.
Und ich denke, es gibt einen Grund dafür. Aber sagt mir bitte, könnt ihr dieses Land wirklich heilen? Könnt ihr dafür sorgen, dass die Firfael wieder gedeihen? Dass unser Volk wieder Nahrung findet.
Nun bewegte sich die Klaue des Fuchses auf die Schulter Soloms.
Sarah schien langsam zu verstehen, um was es hier ging, und richtete sich auf.
Solom, nein, das ist Blödsinn. Das kommt nicht in Frage.
Es ist gut, Schwester. Es ist alles gut. Ich weiß, was meine Aufgabe ist auf dieser Welt. Ich weiß, warum ich hier bin. Ich bin hier, um euch zu beschützen. Sag mir, Fuchs, sag es mir. Kannst du alles wieder richtig machen?
Wieder das sanfte Lächeln. Die Augen funkelten.
Ja, nicht nur richtig. Ich kann es besser machen. Ich kann es gut machen. Ich kann dieser Wüste neues Leben schenken. Wenn du das Blut des Unsterblichen, dein Blut, mir gibst, werde ich daraus Leben formen.
Dann, und Solom musste schlucken. Erinnerte sich an ein Leben, das er immer für nicht ausreichend befunden hatte, das immer im Schatten von anderen gestanden hatte. Dann blickte er noch einmal zu seiner Schwester, die tränenüberströmt dastand und an einem einzigen Tag nicht nur ihren liebsten Gefährten, sondern auch ihren letzten Bruder verlieren würde.
Ja, dann bin ich bereit.
Und er streckte die Arme aus, zeigte dem Fuchs seine Brust. Die anderen Stammesangehörigen standen im Kreis um ihn herum, der Fuchs über ihm.
Dein Opfer wird niemals vergessen werden.
Und die Klaue aus Glas fuhr fast liebevoll über seine Kehle. Dieser Refer, die keine Schrift kennen, haben diese Geschichte mündlich überliefert. Von Generation zu Generation haben sie sie weitererzählt. Wie das Blut aus dem Hals Soloms spritzte und sich mit den Wolken und dem Glas des Fuchses vermischte. Wie dessen Leib sich rötlich färbte. Wie er wuchs. Wie er schrie. Wie die Wolken hoch in den Himmel aufstiegen. Wie Glassplitter sich erhoben und zitternd in der Luft schwebten. Und wie sich dann plötzlich aus dem Fuchs heraus ein gewaltiger Sturm entfaltete, Solom mit in die Höhe riss, ihn vereinnahmte. Und wie dann der Sturm über das Land herbrach, für Tage, für Wochen und alles zu zerstören schien. Die Überlebenden der Sarefa eilten hastig in die Höhle des Firfaels. Und so harrten sie aus, wie über ihnen der Sturm tobte und wütete, und nicht zu enden schien. Doch niemand kam zu Schaden, niemand wurde wahnsinnig. Und die Büsche im vertrockneten Firfael schienen langsam wieder zu gedeihen und neue Früchte zu tragen. Und dann begann die Kristallhöhle um sie herum zu zittern, zu beben und sich langsam aufzulösen. Überall war Staub und Glas und glühende Lichter, und man hörte Geschrei und ein wütendes, nein, ein frenetisches Toben. Und als es vorbei war, als der Glasstaub verschwunden und die Wolken vergangen waren, da standen die Söhne und Töchter des Arefa in einer Landschaft aus Gräsern und Büschen und savannenhaften Bäumen. Da war auch ein Bach, der durch das Tal sich erstreckte, und über eine Meile Radius war kein Glas mehr zu sehen. Dies war der erste Ort, den Golgar, der Fuchsgott, für sich beanspruchte, den er vom Glas reinigte und seinen Kindern schenkte. Und von nun an sollte man ihn kennen als den Herrn des Windes, den Gott aus Glas und den Behüter der Nomaden. Und sie verehrten ihn mit all ihrer Leidenschaft und kämpften für ihn und starben für ihn und gelegentlich opferten sie sich für ihn. Es war der Beginn einer Herrschaft eines Geschöpfes, das den tiefen Drang verspürte, dieses Land in Besitz zu nehmen und bereit war, absolut alles dafür zu tun, es zu behalten. Aber das ist eine andere Geschichte.